Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Diesmal wollen wir betrachten den Sündenfall Adams. Bevor wir aber damit beginnen, wollen wir ein wenig noch uns erinnern oder nachdenken oder einfach hören, wie Gott den Menschen geschaffen hat, in welcher Höhe, in welcher Schönheit, in welcher Pracht. Adam war ein Meisterwerk der Liebe Gottes. Er war die Krönung des ganzen Schöpfungswerkes. Diesen Punkt wollen wir noch ein wenig betrachten, bevor wir dann zum Sündenfall gehen, denn dann können wir eher verstehen, welche Katastrophe oder was für ein Absturz es war, als Adam den göttlichen Willen in sich zurückgewiesen hat. Am 29. Oktober 1926 beschreibt Luisa, wie Adam von Gott erschaffen wurde. Jesus erzählt ihr: Nun, nachdem ich alles erschaffen hatte, formte ich die Natur des Menschen mit meinen eigenen schöpferischen Händen. Das bedeutet, Adam kam am Ende. Zuerst wurden die Sterne, die Sonne, Mond und Sterne, die Erde, das ganze Weltall erschaffen, die Pflanzen, die Tiere. Der König sollte am Ende kommen, er sollte sein Reich vorfinden, vollständig und vorbereitet. Der König kommt immer am Ende. Zuerst wird der Staat gebildet, sein Reich gebildet. Es darf nichts fehlen, seiner Würde, seiner Ehre. Das ist für den König angemessen. Und wenn alles voller Pracht und voller Ordnung gegenwärtig ist und auf ihn wartet, dann kommt er, der König. Und so sagt Jesus, er formte ihn, die Natur des Menschen, mit seinen eigenen schöpferischen Händen. Und als ich die Knochen formte, breitete ich die Nerven aus, bildete das Herz und so konzentrierte ich meine Liebe. Die Liebe Gottes ist im Herzen des Menschen konzentriert. Danach kleidete ich ihn mit Fleisch, bildete die schönste Statue, die kein anderer Künstler machen könnte. Ich betrachtete ihn, ich liebte ihn so sehr, dass meine Liebe überfloss, die ich nicht zurückhalten konnte, und als ich ihn anhauchte, flößte ich ihm das Leben ein. So beschreibt Jesus hier schrittweise, wie er die Erschaffung des Menschen vollzogen hat, wie Gott den Menschen erschuf. Er hat den Leib gebildet, geformt wie eine Statue aus Lehm, und danach goss er ihm das Leben ein. Das heißt, er hauchte ihm das Leben ein, sein eigenes, göttliches Leben. Doch waren wir noch nicht zufrieden. Die heiligste Dreifaltigkeit, die ihm Übermaß der Liebe gab, wollte ihn erwecken. Das heißt, sie wollte ihm Intellekt, Gedächtnis und Willen geben. Sie wollte ihm Verstand geben, einen freien Willen. Und seiner Fassungskraft als Geschöpf gemäß bereicherten wir ihn mit allen Partikelchen unseres göttlichen Wesens. Also alle Wesensteile oder Charakteristika, was Gott kennzeichnet, das wollte er, der Schöpfer, in seinem Geschöpf wiederfinden, soweit es ein Geschöpf fassen kann. Die ganze Gottheit war ganz darauf konzentriert oder bedacht, den Menschen zu lieben und sich in ihn auszugießen. Die Liebe ist das einzige Motiv für die Erschaffung des Menschen, das letzte, das eigentliche Motiv. Und sie wollte sich ganz in ihn ausgießen. Und so schreibt Luisa die Worte Jesu: Vom ersten Augenblick seines Lebens fühlte er, also Adam, die ganze Kraft unserer Liebe. Und aus dem Grunde seines Herzens drückte er mit seiner Stimme die Liebe aus, die er zu seinem Schöpfer hatte. Jesus offenbarte an einer anderen Stelle die ersten Worte, die Adams sprach zu seinem Schöpfer. Er fühlte noch die Berührung seiner Schöpferhände ganz frisch in seinem Wesen. Und er sagte: Ich liebe dich, mein Schöpfer, mein Vater, du Urheber meines Lebens. Adam fühlte die Liebe und es war ihm das erste Bedürfnis, ihm diese Liebe zu erwidern, zurückzugeben. Und Jesus sagt, er erzählt: Oh, wie glücklich fühlten wir uns, die heiligste Dreifaltigkeit, wie glücklich fühlten wir uns zu hören, dass unser Werk, die von uns gebildete Statue, sprach. Gott gab dem Menschen die Gabe des Wortes, weil er sich ihm mitteilen wollte. Er wollte ihm geben, und das Geben Gottes geschieht durch das Wort, im Wort. Die größte Gabe, sagt er ja auch zu Luisa, ist das Wort. Und so ist auch die größte Gabe, die der Mensch besitzt, mit der Gabe des göttlichen Willens, die Gabe des Wortes. Er konnte sprechen. Er konnte Gott sagen, dass er ihn liebt. Er sprach: dass er uns liebte und das mit vollkommener Liebe. Also Adam konnte Gott lieben und nicht mit einer menschlichen, mit einer fehlerhaften Liebe, sondern es war eine vollkommene Liebe. Es war die Widerspiegelung unserer Liebe, die aus ihm hervorging. Diese Liebe war nicht von seinem Willen vergiftet, denn seine Liebe war vollkommen. Das bedeutet, die fehlerhafte Liebe tritt erst dann auf oder sie tritt erst dann in Erscheinung, wenn der Mensch gesündigt hat, wenn er nicht mehr den Willen Gottes besitzt und damit nicht mehr die Fülle der Liebe besitzt. Der gefallene Mensch kann Gott nicht lieben auf eine Weise, die Gott gefällt. Denn diese Liebe ist fehlerhaft. Sie hat immer ihren Fehler. Alles, was der Mensch tut nach dem Sündenfall, hat seinen Fehler. Also diese Liebe Adams, des unschuldigen Adam, war nicht von seinem Willen vergiftet. Seine Liebe war vollkommen, da er die Fülle unserer Liebe besaß. Bis dahin hatte keines von allen Dingen, die von uns erschaffen wurden, zu uns gesagt, dass es uns liebte. Also das ist es, was Gott ersehnt. Er hat alles aus Liebe erschaffen und am meisten noch den Menschen, ganz aus Liebe. Und aus dem Grund hat er den Menschen erschaffen, damit der Mensch ihm die Liebe erwidern kann, damit er ihm sagen kann, dass er Gott liebt. Und so ersehnt er auch von uns, Jesus ersehnt das von uns, dass wir ihm immer wieder sagen, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Er liebt uns ja durch alles, er liebt uns in jedem Herzschlag und Atemzug und er liebt uns durch jedes Geschöpf, in jedem Augenblick. In allem, was wir sehen, hören, berühren, erleben, er liebt uns immer. Und er sagt uns immer, dass er uns liebt. Und so will er auch, dass wir ihm immer wieder sagen, mein Gott, ich liebe dich, ich bete dich an, ich preise dich. Und so fährt Luisa fort, nun war unsere Freude, unser Glück so groß, als wir den Menschen hörten, der uns liebte, dass wir als Vollendung unseres Festes ihn als König über das ganze Universum einsetzten. Und als das schönste Juwel unserer schöpferischen Hände. Also die Liebe ist es, die den Menschen zum König macht über die ganze Schöpfung. Denn Gott hat ja die ganze Schöpfung nur aus Liebe erschaffen und er regiert sie mit dieser seiner Liebe. Und so ist es auch für den Menschen. Er regiert als König über die ganze Schöpfung, indem er Gott liebt, und zwar mit seiner eigenen göttlichen Liebe. Wie schön war der Mensch in der ersten Zeit seiner Erschaffung. Er war unsere Widerspiegelung, und diese Widerspiegelungen verliehen ihm eine solche Schönheit, dass er unsere Liebe hinriss und sie in allen seinen Akten vollkommen machten. Also die Widerspiegelungen Gottes machten den Menschen in seinen Handlungen vollkommen in den Augen Gottes. Vollkommen war seine Verherrlichung, die er seinem Schöpfer gab. Vollkommen seine Anbetung, seine Liebe, seine Werke. Seine Stimme war so harmonisch, dass sie in der ganzen Schöpfung widerhallte, denn sie besaß die göttliche Harmonie und die des Fiat, das ihm das Leben gegeben hatte. Das ist der Grund, dass die Stimme Adams in der ganzen Schöpfung widerhallte. Er besaß die göttliche Harmonie und die göttliche Harmonie bedeutet, dass sie überall gegenwärtig ist, dass sie alles durchwirkt und durchherrscht. Es heißt ja auch im Buch der Weisheit, voll Güte durchwaltet sie das All, die göttliche Weisheit. Diese Güte, das ist auch diese Harmonie. Die göttlichen Eigenschaften sind in vollkommener Ordnung und Harmonie in Gott. Die göttlichen Eigenschaften, das sind die Charakteristika Gottes, seine Wesenszüge, die alle universell gegenwärtig sind, sich universell ausbreiten, universell wirken, kontinuierlich wirken und nie, also sie fließen immer wie Quellen. Sie kennen keine Unterbrechung. Und das ist der Grund, weshalb Adam auch überall wirken konnte, eben genauso wie Gott auf universelle Weise. Er besaß die göttlichen Eigenschaften. Ich glaube, dass das auch in diesem Wort der Widerspiegelung angedeutet ist. Gott gab dem Menschen seine göttlichen Eigenschaften und diese Eigenschaften teilen sich in Form des Lichtes mit, das sind Widerspiegelungen. Und es ist ein ständiges Fließen von Gott zum Menschen und vom Menschen zurück zu Gott. Das Ausgießen der göttlichen Eigenschaften über den Menschen und das Reflektieren, das Zurückspiegeln der göttlichen Eigenschaften zurück zu Gott, aber auch in die ganze Schöpfung hinein. Alles im Menschen war Ordnung, denn unser Wollen brachte ihm die Ordnung seines Schöpfers. Es machte ihn glücklich und ließ ihn in unserer Ähnlichkeit wachsen. dieses Wachsen geschieht Akt um Akt, mit jedem Herzschlag, mit jedem Atemzug. Also mit diesen kleinen, scheinbar unbedeutenden Dingen wächst die göttliche Heiligkeit im Menschen, wächst das göttliche Leben im Menschen. Und diese Heiligkeit kennt keine Unterbrechung, dieses Wachstum kennt keine Unterbrechung. Und das entspricht unserem Wort, lasst uns den Menschen machen nach unserem Abbild und unserer Ähnlichkeit. Ähnlich sind wir Gott nur dann, wenn wir die Gabe des göttlichen Willens besitzen, so wie Adam sie in seiner Erschaffung besaß. Im Besitz des göttlichen Willens spiegelt der Mensch das Abbild Gottes wider auf dem Grund seiner Seele. Gott findet seine Wesenszüge, seine Charakteristika, seine Eigenschaften, seine Weisheit, Güte, Liebe, Barmherzigkeit, seine Ordnung, Schönheit, seine Harmonie. Er findet alles wieder, wenn er den Menschen ansieht. Er findet sich selbst wieder im Menschen. Jesus sagt, jeder seiner Akte, die in der Einheit des Lichtes des höchsten Fiat getan wurden, es ist eben diese Einheit des Lichtes, das keine Unterbrechung kennt, keine Leerräume. Jeder Akt war eine Schattierung göttlicher Schönheit, die er erwarb. Diese Schattierungen sind eben die göttlichen Eigenschaften. Der Mensch erwirbt die göttlichen Eigenschaften durch die Akte, die er im göttlichen Willen tut. Akt um Akt nimmt er zu an Weisheit, an Liebe, an Schönheit, an Heiligkeit. Jedes seiner Worte war eine harmonische Note mehr, die erklang. Alles war Liebe in ihm. Und Jesus sagt ja von sich selbst auch zu Lisa an vielen Stellen, sein ganzes Wesen ist Liebe. Seine Menschheit war ein Komplex von Liebe. Sein Körper, seine Knochen, seine Nerven, alles war Liebe in ihm. Seine Werke, seine Gedanken, seine Gebete, seine Leiden, alles war Liebe in Jesus. Und genauso war der Mensch erschaffen worden. Sein ganzes Wesen war Liebe. In allem besang er unsere Herrlichkeit, unsere Macht und unendliche Weisheit. Also Adam hat die göttlichen Eigenschaften besungen, gepriesen. Und alles, Himmel, Sonne und Erde, brachten ihm Freuden, Seligkeit und Liebe von dem, der ihn erschaffen hatte. Und hier noch eine Stelle aus dem Buch des Himmels vom 25. Dezember 1928. Die uns ein wenig näher bringt, was es bedeutet, das Band der Einheit des göttlichen Willens zu besitzen. Das war das größte Geschenk und das größte Wunder von allen, sagt Jesus. Dieses Band der Einheit des göttlichen Willens besaß Adam und das erklärt auch, warum der Sündenfall eine solche, sagen wir mal, Katastrophe für alle menschlichen Generationen darstellt. Denn dieses Band der Einheit ging verloren, als Adam sündigte. Und daher konnte der göttliche Wille nicht übertragen, nicht weiter vererbt werden auf die Nachkommen. Mit diesem Band der Einheit hat Adam buchstäblich alles verloren. Jesus sagt, Adam war die erste menschliche Sonne, erfüllt von unserem Wollen. Also er war eine menschliche Sonne, er war nicht Erde, er besaß die Gabe des göttlichen Willens. Und seine Akte waren mehr als Sonnenstrahlen. Dieses Bild kommt auch immer wieder. Die Akte sind Strahlen der göttlichen Sonne, die sich verlängerten und ausweiteten und die ganze menschliche Familie erfüllen sollten. Also diese Strahlen, diese Akte sollten sich verlängern über die ganzen Nachkommen bis zum letzten Menschen hindurch. Sie sollten alle Menschen erfüllen, diese Sonnenstrahlen, ausgehend von Adam. In der man viele in einem sehen sollte, also in der menschlichen Familie sollte man viele in einem sehen, das ist dieses Band der Einheit, die vielen, die in diesem einen Band des göttlichen Willens verbunden sind, eine Einheit bilden, wie pochend in diesen Strahlen, die alle im Zentrum dieser ersten menschlichen Sonne konzentriert waren. Also alle Nachkommen von Adam sollten im Zentrum der ersten menschlichen Sonne konzentriert sein. In Adam, das heißt, sie waren konzentriert in Adam. Wir sind in Adam konzentriert, denn er ist und bleibt unser Stammvater. Wir sind wie die Strahlen von Adam. Und alle sollten die Kraft haben, ihre Sonne zu bilden, also das Leben Gottes, das Leben des göttlichen Willens in sich auszugestalten, zu entfalten, ohne aus dem Band der ersten Sonne herauszutreten. Das ist Adam. Also von uns sollte keiner aus dem Band der ersten Sonne, keiner sollte heraustreten, keiner sollte die Verbindung mit Adam verlieren. Denn da das Leben aller in dieser Sonne den Anfang hatte, würde jeder für sich selbst Sonne sein können. Also wir verdanken es Adam, wir sollten es Adam verdanken, dass wir eine Sonne bilden können. Mit unseren Akten, dass wir das Reich des göttlichen Willens in uns bilden können. Das bedeutet, Adam kommt von Gott. Und wir empfangen die Gabe des göttlichen Willens durch Adam. Und er ist unser Stammvater. Er hat die Gabe empfangen. Wenn er sie auch verloren hat, aber er ist unser Stammvater, weil er da ist. Wenn er sie auch verloren hat, die Gabe, sind trotzdem wir diejenigen, die es Adam verdanken, dass wir jetzt die Gabe empfangen können. Also Luisa ist eigentlich auch eine Tochter Adams und weil er die Sonne besaß, kann sie die Gabe, diese Sonne, zurückgeschenkt bekommen. Wir hängen an Adam. Es gibt ja auch eine Stelle, wo es heißt, die ganze Schöpfung, die ganzen menschlichen Generationen, alle unsere Akte, wir hängen an Adam. Und Jesus weiter, wie schön war die Erschaffung des Menschen. Oh, wie übertraf er das ganze Universum. Das Band der Einheit des einen in vielen war das größte Wunder unserer Allmacht. Also hier haben wir es, das Band der Einheit des einen in vielen. Adam ist dieses Band der Einheit, die Sonne des göttlichen Willens in Adam. Der göttliche Wille verbindet uns, wie ja Paulus sagt hier, wir sind einer in Christus, ein Leib in Christus. Christus ist der neue Adam, der zweite Adam. Christus hat das Werk, das in Adam begonnen hat, vollbracht und vollendet. Das Band der Einheit des einen in vielen war das größte Wunder unserer Allmacht, indem unser Wille, der in sich einer ist, die Untrennbarkeit aller bewahren sollte. Also unser Wille, der göttliche Wille, sollte die Untrennbarkeit aller in diesem einen Leib bewahren. Er ist das kommunikative und einigende Leben aller. Der göttliche Wille bringt alle in Verbindung, in Kommunikation. Er einigt alle. Symbol und Abbild unserer Gottheit, da wir untrennbar sind. Der göttliche Wille tut genau das mit uns, was in Gott, in der heiligsten Dreifaltigkeit selber geschieht. Die drei göttlichen Personen sind untrennbar, sie sind eins und doch sind sie verschieden. Diese Einheit in der Verschiedenheit. Dieses Wunder, dieses Geheimnis bildet Gott ab in seiner Schöpfung, vor allem im Menschen. Und obwohl wir drei göttliche Personen sind, also drei verschiedene Personen, sind wir immer einer. Denn einer ist der Wille, eine ist die Heiligkeit, eine unsere Macht. Der Wille bildet ein Wesen, eine Substanz aus Gott. Gott hat eine einzige Natur, er ist ein einziges Wesen und trotzdem in drei verschiedenen Personen. Der göttliche Wille ist das Geheimnis dieses Geheimnisses, das wir nie ergründen können, nur anbetend und liebend betrachten können. Deshalb wird von uns der Mensch immer betrachtet, als ob er einer allein wäre. Gott handelt am Menschen genauso, wie er sich selber sieht und erkennt, wie sein eigenes Wesen. Er sieht in jedem einzelnen Menschen alle, und doch, wenn er alle sieht, dann sieht er die Menschheit so an, als ob es einer allein wäre. Ein Leib in Christus. Dieses Band der Einheit des göttlichen Willens vereinigt alle miteinander so sehr, als ob sie zusammengenommen nur ein einziges Wesen wären. Und obwohl er, Adam, eine sehr lange Generation haben sollte, sollte er immer in dem einen konzentriert sein. Adam sollte eine lange Generation, eine lange Zeugung haben, eine große Nachkommenschaft. Aber der Mensch sollte immer in dem einen, in Gott, in seinem Willen konzentriert sein. Es war die ungeschaffene Liebe, die von uns im Menschen erschaffen wurde, die sich im Menschen gezeugt hat, die sich wiederholt hat, die Liebe Gottes. Und deshalb sollte er von dem Unsrigen geben und wie wir sein. Weil Gott sich selbst im Menschen praktisch neu hervorgebracht hat, sollte er Gott seine eigenen Gaben zurückgeben können. Und wie wir, das heißt wie Gott sein. Nicht jetzt die Versuchung, die der Teufel in uns hervorbringen will, nicht wie Gott sein, indem er sich von Gott trennt und sich gegen Gott behaupten will, und auf seine Stufe oder wenn möglich sogar noch über Gott stellen. Nein, das ist hier nicht gemeint. Von dem Unsrigen nehmen und das Unsrige uns wieder zurückgeben, meint Jesus hier. Und das ist es, wie Gott zu sein. Das heißt, der Mensch nimmt nichts von sich selbst. Das Gegenteil tut der Teufel. Der Teufel verweigert sich Gott total und will nur aus sich selbst sein. Das ist die Versuchung des Teufels, wie Gott sein. Und deshalb ist auch der Vorwurf gegen die Schriften Luisas gegenstandslos, wenn man meint, der Mensch wolle wie Gott sein, das wäre die Versuchung des Teufels. Das ist ein Irrtum, das ist ein Missverständnis. Denn der Mensch soll ausschließlich von Gott empfangen und ihm ausschließlich das zurückgeben, was er von Gott bekommen hat und von sich selber nichts dazu mischen. Das ist das Abbild Gottes, die Ähnlichkeit Gottes, wie Gott sein. Das ist die Vergöttlichung des Menschen. Das ist es, was Jesus bei der Luisa in ihren Schriften meint. Und Jesus weiter. Und unser Wille, der Einzige, der in uns handelt, sollte als der Einzige im Menschen handeln. Als der Einzige. Der menschliche Wille hat nichts zu tun. Nur er hat das zu tun, dem göttlichen Willen das Feld zu überlassen, den Raum zu überlassen, Zustimmung zu geben, seine freie Zustimmung aus Liebe. Komm, göttlicher Wille, und sei du alles in mir, tue du alles in mir, wirke du allein, herrsche du mit einer absoluten Herrschaft in allen meinen Akten. Das ist das, was der menschliche Wille im göttlichen Willen zu tun hat. Er selber tritt nirgends in Erscheinung, er taucht nirgends auf. Er zeigt sich nicht, er tut sich nicht hervor, sondern er bleibt immer, er begräbt sich immer, er bildet den Schemel für den göttlichen Willen. Er bildet den Boden, auf dem der göttliche Wille handeln kann, das Parkett, auf dem die wunderbare Choreografie des göttlichen Willens sich zur Schau stellen kann und prunken kann. Also er sollte als der Einzige im Menschen handeln, um die Einheit aller zu bilden. Das ist es, was die Einheit aller bildet, wenn der göttliche Wille in jedem Menschen handelt, und zwar als der Einzige, als der ausschließlich Handelnde. Sobald der Mensch hineinfunkt mit seinem eigenen Willen, ist diese Einheit unterbrochen, zerstört. Und er sollte das Band der Untrennbarkeit aller bilden. Deshalb wurde der Mensch mit dem Rückzug aus unserem göttlichen Fiat verunstaltet. Denn der Mensch brachte diese Zäsur, diesen Bruch, diese Trennung hinein, diese Uneinigkeit, die Spaltung. Wir kennen das Wort, der Teufel ist der Durcheinanderwerfer, der Diabolos. Der Mensch horchte auf diesen bösen Geist der Trennung von Gott, der Rebellion gegen Gott. Und hier ist dieser Bruch auch auf den Menschen übergegangen. Er wurde, diese Einheit, diese Schönheit, das Bild, das Abbild, das Spiegelbild wurde verunstaltet. Es wurde gleichsam zersplittert in viele unzählige Teile, unkenntlich. Der Mensch geriet in Unordnung und fühlte nicht mehr die Kraft der Einheit und Untrennbarkeit, weder mit seinem Schöpfer noch mit allen Generationen. Dieses Band der Einheit wurde zerstört, und damit ist der Mensch getrennt von allem, getrennt von Gott, getrennt von seinen eigenen Nachkommen, getrennt von der Schöpfung. Alles ist Unordnung, Uneinigkeit, Chaos. Nun wollen wir zu unserem eigentlichen Thema weitergehen, dem Sündenfall. Der Sündenfall war eine Katastrophe, die das Glück im Paradies je beendete. Diese Katastrophe traf alle, denn im göttlichen Willen war Adam mit allen verbunden, vereint, mit Gott, mit der ganzen Schöpfung, mit seiner ganzen Nachkommenschaft. Als er dieses Band zerriss, dieses Band der Einheit, fühlte Gott diesen Riss, sagt Jesus auch an einigen Stellen. Er fühlte ihn schmerzhaft in der ganzen Schöpfung, denn dieses Band verbindet ja nicht nur Gott und den einzelnen Menschen, sondern Gott mit allen Menschen und mit der ganzen Schöpfung. Jetzt fühlt Gott, der göttliche Wille, diesen Riss in allem, was existiert. Ich nehme diese Gedanken aus meinem Buch Band 5, kommt und nehmt mein Reich in Besitz. Dieses Buch ist erschienen im Salvator Mundi Verlag. Ich nehme nicht alles aus diesem Buch, aber einige dieser Überlegungen und einige Zitate, denn hier habe ich schon wichtige Aspekte dieses Themas zusammengestellt. Adam verlor das Licht des göttlichen Willens, das seine Seele erfüllte und seinen Leib einhüllte. Die Bande der Einheit waren zerrissen. Das bedeutet, An die Stelle von Vertrautheit, von Harmonie, Liebe, Glückseligkeit traten die Distanz, die Scham, die Angst des Menschen und alle Übel an seiner Seele und seinem Leib. Es gibt nichts am Menschen, was nicht die Folgen der Sünde spüren würde. Der Mensch leidet in allen Bereichen der Seele und des Leibes. Es gibt keinen Teil an seinem Leib oder an seiner Seele, die nicht krank und leidend werden kann oder krank und leidend wäre. Alles in ihm ist betroffen von dieser schweren Wunde. So auch die ganze Schöpfung. Sie ist ähnlich wie der Mensch in Unordnung geraten. Die Geschöpfe haben sich teilweise gegeneinander gewandt. Wir wissen von den Schädlingen, von den Raubtieren, das war im Paradies nicht zu denken. Im Paradies war alles Einheit und Ordnung und Harmonie, wie es ja auch die Propheten im Alten Testament beschreiben, dass dieser Zustand zurückkehren wird. Wenn der Mensch in das Reich des göttlichen Willens zurückkehren wird, dann werden sich die paradiesischen Verhältnisse wieder erneuern. Dann wird das Paradies wiederhergestellt sein auf Erden. Das heißt, es wird keine Raubtiere mehr geben, keine schädlichen und giftigen Pflanzen, keine Dornen und Disteln und auch keine Dürre, keine Trockenheit, keine Katastrophen, keine Stürme, keine Überschwemmungen. All diese Unordnung ist zurückzuführen auf den Sündenfall. Der Mensch hat mit dem Sündenfall dem Dämon, den bösen Geistern, Macht gegeben über sich selbst und über die ganze Schöpfung. Die Schöpfung leidet an der Knechtung, durch den Menschen, gemeinsam mit den Menschen. Sie ist ihm ja untergeordnet. Der Mensch ist weiterhin das Haupt der Schöpfung geblieben. Und wenn er sich nicht gebührend verhält, wie sich das Haupt der Schöpfung zu verhalten hat, dann fällt er in diesen Zustand der Knechtung. Wenn er sich sozusagen in die Unordnung versetzt, dann zwingt er die Schöpfung, ihm zu folgen in diese Unordnung. Und die Tiere können ihn, oder die Pflanzen, die ganze Schöpfung, sie können ihn nicht mehr erkennen, sie können ihn nicht mehr anerkennen. Es gibt auch Ausdrücke von Jesus, wo er sagt, der Mensch ist praktisch zum Gespött geworden der ganzen Schöpfung, weil sie ihm überlegen ist. Sie lebt im Fiat. Die Geschöpfe sind nicht beteiligt gewesen am Sündenfall, aber sie tragen mit an den Folgen des Sündenfalls. Und deshalb erfahren sie an sich auch diese Unordnung, diese Knechtung. Das geht nicht von ihnen aus, sie haben nichts dazu beigetragen, aber sie erfahren diese Wirkungen. Zum Geschehen des Sündenfalls selbst. Luisa, die ja im göttlichen Willen alle Akte gegenwärtig hat, es ist bei uns genauso, wenn wir im göttlichen Willen leben, wenn wir in ihn eintreten, dann sind alle Akte gegenwärtig, das heißt auch der Akt des Sündenfalls. Und so hat sie beobachtet, war sie Augenzeugin, dieses Geschehens. Was ist da passiert beim Sündenfall? Am 19. Mai 1931 schreibt sie darüber. Mein armer Geist versetzte sich in den Garten Eden im Akt des Falles des Menschen, wo die höllische Schlange mit ihrer List und ihren Lügen Eva verführte, sich aus dem Willen ihres Schöpfers zurückzuziehen. Wir kennen diesen Bericht aus dem Buch Genesis der Heiligen Schrift. Und Eva verführte mit ihrem verlockenden Benehmen Adam in dieselbe Sünde zu fallen. 19. Mai 1931. Jesus erklärt aber auch, dass es nicht der Leib des Menschen war, der gesündigt hat, sondern er sündigte mit seinem Willen. Es war eine Sünde des Willens. Die Kirche lehrt ja auch genau diese Wahrheit. Der Wille ist die höchste Kraft im Menschen. Daher hatte die Sünde auch so katastrophale Folgen. Denn wenn der Mensch mit seinem Willen sündigt, dann ist sein ganzes Wesen betroffen. Wenn der Wille der höchste Punkt ist, dann ist alles, was darunter ist, mit betroffen und trägt die Wirkungen mit. Jede Sünde ist ein Akt des Willens. Jede Sünde ist eine Trennung von Gott. Der ganze Mensch trennt sich von Gott. Die Sünde ist das größte Übel, das den Menschen treffen kann. Wenn er beispielsweise von einer Krankheit getroffen wird, wofür er nichts kann, was ihn einfach trifft, ohne sein Zutun, dann ist dieses Übel weitaus kleiner, als wenn er sündigt. Weil der Wille ist der höchste Punkt im Menschen, dadurch wird der ganze Mensch von Gott getrennt. Etwas anderes, wo der Wille nicht darin ist, das kann gar nicht so schlimm sein wie der Akt der Sünde. Ein anderes Übel. Aber nun zurück. Jesus erklärt am 8. Dezember 1923, meine Tochter, du musst wissen, dass der Körper nichts Böses tat, vielmehr wurde alles Böse vom menschlichen Willen begangen. Am 31. August 1926 heißt es ähnlich, denn es war der menschliche Wille, der die Türen vor unserem Willen schloss. Es kann nur ein Willensakt sein. Aus dem göttlichen Willen heraustreten kann nur ein Wille. Ein freier Wille. Es muss ein Willensakt sein. Es kann nicht bloß ein körperlicher Akt sein, ohne Beteiligung des Willens. Es war der menschliche Wille, der die Türen vor unserem Willen schloss und damit die Türen für alle Armseligkeiten, Schwächen und Leidenschaften öffnete. Damit ist auch klar, es ist die Sünde, es ist ein Willensakt, der die Ursache ist für alle Übel, für alle Nöte, für alle Leiden, die über die Menschheit und über die ganze Natur, die ganze Schöpfung gekommen sind. Es waren nicht das Gedächtnis oder die Intelligenz der Seele. Das sind die beiden weiteren Kräfte, die zwei weiteren Sonnen von den drei Sonnen, die Gott in den Menschen hineingelegt hat. Es war nicht das Gedächtnis oder die Intelligenz, die sich gegen ihren Schöpfer stellten, obwohl sie mitliefen. Sie waren sozusagen Komplizen. Intelligenz und Gedächtnis, Intellekt und Gedächtnis waren Komplizen, aber nicht der Täter. Der Haupttäter war der menschliche Wille. Es war der menschliche Wille, der mit seinem ersten Akt alle Bande und Beziehungen mit einem so heiligen Willen brach. Am 8. August 1926 erklärt Jesus, mit dem Rückzug aus dem höchsten Willen verlor Adam die einmalige Kraft seines Schöpfers. Und da ihm seine menschliche begrenzte Kraft blieb, also er war jetzt ohne die göttliche Kraft, er war nur mehr mit seiner eigenen menschlichen, so begrenzten Kraft ausgestattet, fühlte er die Anstrengung bei der Arbeit, umso mehr als die Kraft, die er in die Erfüllung einer Handlung legte, ihn schwächte. Vorher war es genau das Gegenteil. Jeder Akt stärkte den Adam. Jeder Akt, den er im göttlichen Willen tat, war ja eine Zunahme, ein Wachstum an Licht, an Kraft, an Heiligkeit, an Liebe, an den göttlichen Eigenschaften. Jeder Akt hat Adam gestärkt. Er brauchte keine Ruhepausen, er brauchte keinen Schlaf. Aber jetzt war es genau das Gegenteil. Jeder Akt schwächte ihn. Und da er eine weitere tun sollte, fühlte er nicht mehr dieselbe Kraft. So berührte er mit eigener Hand die Armut seiner Handlungen. Er hatte nicht mehr dieselbe Kraft. Sie waren nicht nur geteilt, die Handlungen, sondern jede hatte ihren Fehler. Er war nicht mehr imstande, eine Handlung zu tun, einen Akt zu tun, der keinen Fehler hatte. Im göttlichen Willen waren die Akte Adams vollkommen, das heißt fehlerlos und vollständig. Das heißt, alle Akte waren in jedem Akt Adams enthalten, das heißt die ganze Schöpfung. Gott selbst, die Jungfrau, die Engel, die Heiligen, der ganze Himmel, die ganze Schöpfung, das ganze Universum, alle Akte waren in jedem Akt Adams enthalten, eingeschlossen. Und nach dem Sündenfall war es das Gegenteil. Die Akte Adams waren unvollkommen, sie waren fehlerhaft. Eitelkeit, Selbstsucht, das Ansehen, die Ehre, gefallen wollen bei den Menschen, Eigeninteresse mit einem Wort, das Menschliche, das ist das Fehlerhafte. Sie waren unvollkommen und unvollständig. Kein Akt Adams nach dem Sündenfall konnte Gott einschließen. Er konnte keine vollständigen Akte tun, da der eine ewige Akt in ihm fehlte. Er konnte nicht das ganze Universum in sich einschließen. Er konnte keine neue Schöpfung mehr bilden. Und so heißt es weiter. Das ist jetzt genommen vom 14. Januar 1924. Jesus erklärte in diesem Eintrag, 2 Jahre vorher, was geschah, als der Mensch fiel. Der Mensch beraubte sich, als er im Garten Eden die Bande der Einheit zwischen dem höchsten Willen und dem seinigen zerbrach, der königlichen Kleider meines Willens. Das heißt, er verlor das Lichtkleid, das seinen Leib, seine Seele, aber auch seinen Leib einhüllte. Er kleidete sich mit den elenden Lumpen seines eigenen Willens. Er wurde schwach, wie wir vorhin gehört haben. aber schwach auch nicht nur körperlich, sondern in der Seele, im Geist, im Guten schwach. Hier meint Jesus, er wurde schwach im Guten, unbeständig, unfähig, etwas Gutes zu tun. Das Gute wurde mühsam für ihn, er musste sich dazu zwingen, dazu aufraffen. Im göttlichen Willen war Adam stark, das heißt, er war immer im Guten und er war hingerissen zu Gott hin, in Gott hinein, zum Guten hin. Es war ihm ein Bedürfnis, es war ihm mehr noch ein, es war seine Natur. Es war ihm selbstverständlich, es war nicht schwer für ihn. Es war seine Freude. Nun war es das Gegenteil, er wurde schwach, er musste sich zwingen, er musste sich aufraffen, was wir ja alle kennen. Er wurde unbeständig, einmal ja, einmal nein. Einmal, das heißt, einmal gefällt es ihm, fällt es ihm leichter und ein anderes Mal mag er wieder überhaupt nicht und muss sich aufraffen, eben zwingen dazu. Das ist hier gemeint. Adam hat ja dann nicht mehr gesündigt. Er beging keine böse Tat. Mein Wille, sagt Jesus, war ein süßer Zauber, indem ich ihn, jetzt kommt genau das, was ich vorhin gesagt habe, indem ich ihn in einem reinsten Licht absorbiert hielt. Das heißt, er war so aufgesogen, so hingerissen, so angezogen, so fasziniert, so in Ekstase. Dieses Licht hielt ihn absorbiert, das ihn nichts anderes kennen ließ als seinen Gott. Adam kannte gar nichts anderes als Gott. Er schaute auf Gott. Er hörte auf ihn. Er war immer auf Gott hin ausgerichtet. Gott allein. Jesus erklärt dann Luisa später, er hat sie erzogen, nur ich und du. Du sollst es nur mit deinem Jesus zu tun haben, nur mit dem göttlichen Willen, dieses ausschließlich auf Gott fixiert sein, in Gott fixiert sein. Das ist es, was Adam besaß, wie er erschaffen wurde, was für ihn ganz normal seine Natur war. Also er kannte nichts anderes als seinen Gott, von dem er ausgegangen war, der ihm nichts anderes gab als Seligkeiten ohne Zahl. Adam war so hingerissen, so fasziniert, so verliebt in Gott, weil er ja so erschaffen wurde und dann ein Akt folgt dem anderen, eine Gabe der anderen, ein Akt der Liebe und noch ein Akt der Liebe und noch eine Überraschung, noch eine Neuheit, noch ein Geschenk und noch eine Gabe und wieder und wieder und wieder und immer mehr und immer glücklicher und immer seliger, also immer mehr verliebt, weil jeder Akt, jedes Geschenk, jede Gabe der Liebe, jede Kenntnis, jede Mitteilung, jedes Wort Gottes brachte Adam noch mehr Liebe, noch mehr Ähnlichkeit mit Gott. Und er war so aufgesogen, sagt Jesus, in diesen seinen Gott, der ihm so viel gab, dass er keinen Gedanken an sich selbst hatte. Wenn der Mensch von Gott so geliebt wird und ständig beschenkt wird und ständig neue Überraschungen, Neuheiten, Erkenntnisse, Glückseligkeiten, dann hat man nicht einmal einen, im Entferntesten einen Gedanken an sich selbst. Da ist kein Raum dafür. Den Seligen im Himmel geht's genau so. Jesus sagt weiter, oh, wie glücklich war der Mensch und wie freute sich die Gottheit, ihm so viele Partikelchen ihres Wesens zu geben. Also Partikelchen, Wesenszüge, Charakteristika, die göttlichen Eigenschaften. So viel, als ein Geschöpf nur aufnehmen kann, um es sich ähnlich zu machen. Adam wurde Gott ähnlich erschaffen und sollte Gott immer ähnlicher werden, durch die permanente Aufnahme der göttlichen Eigenschaften. Und nun, kaum, dass er unseren Willen mit dem Seinigen brach, was geschah? Er verlor das königliche Gewand, er verlor den Zauber, das Licht, die Seligkeit. Er hat den Zauber verloren, diese Anziehungskraft, er war nicht mehr absorbiert, es war ja kein Licht mehr da, wo sollte er da noch absorbiert bleiben? Er betrachtete sich selbst. Nun hat er auf sich selber geschaut, Adam, auf sich selber, nicht mehr Gott in sich erkannt, denn er betrachtete sich selbst ohne das Licht meines Willens. Er hat sich selbst gesehen, ohne Gott zu sehen. Adam hat nur mehr den Adam gesehen, den Menschen ohne Gott. Und als er sich ohne den Zauber betrachtete, der ihn absorbiert hielt, erkannte er sich. Das ist auch aus der Heiligen Schrift uns bekannt. Er erkannte sich. Er erkannte sich ohne dieses Lichtkleid des göttlichen Willens. Dieses armselige, entblößte Geschöpf. Er hatte Scham, er hatte Angst vor Gott. Denn er sah Gott nicht mehr in sich. Er sah, die Verbindung, diese Einheit war durchbrochen, sie war getrennt. Er hatte Angst vor Gott so sehr, dass seine eigene Natur die traurigen Wirkungen davon empfand. Sie fühlte die Kälte. Vorher hat er keine Kälte gekannt. keine Hitze, die ihn verbrennt. Sein Körper war keinem Schaden ausgesetzt. Sie war nicht gefährdet, die Natur des Menschen. Sie war eingehüllt in die Liebe, wo alles Einheit war. Die Wärme und die Hitze und die Kälte. Alle diese Gegensätze, die sich jetzt für uns so gefährlich und so schädlich auswirken können, das war im Band der Einheit des göttlichen Willens eine einzige Harmonie. Da gab es keinen Bruch, keinen Schaden, keine Gefahr, keine Spaltung. Aber nun fühlte der Mensch die Kälte, er fühlte die Nacktheit und das lebhafte Bedürfnis, sich zu bedecken. Und wie unser Wille ihn im Hafen unermesslicher Seligkeit bewahrte, so versetzte ihn sein eigener Wille in den Hafen des Elends. Also genau das Gegenteil. Trostloses Elend. Was muss Adam geweint haben? Und es wird uns auch berichtet, Adam hat viel geweint. Es waren die Furchen seiner Tränen in seinem Gesicht zu sehen. Er hat ja das Paradies gekannt, diesen Stand der Unschuld, diese Liebe Gottes gekannt, die ihn immer und immer und immer beschenkt hat, beglückt und erfüllt hat und noch mehr und noch mehr. Unser Wille war alles für den Menschen und in ihm fand er alles. Da gibt es auch eine Stelle oder mehrere Stellen, etliche. Der Mensch hat nach dem Sündenfall begonnen, bei den Geschöpfen stehen zu bleiben, bei der Rinde. Er will nur mehr das Äußere. Er hat dann diese Notwendigkeit auch empfunden. Er braucht das Essen, er braucht dies und jenes, so viele natürliche Dinge. Er braucht sie, um sein Leben überhaupt erhalten zu können. Das war nicht so, als Adam im Stand der Unschuld lebte. Denn unser Wille war alles für den Menschen. Das war sein Leben. Jesus sagt ja auch in der Heiligen Schrift, da ist es uns berichtet, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, den Willen meines Vaters zu tun. Das war die Speise Jesu. Und das war auch die Speise des Adam. Adam brauchte nicht die Speise und die Kleidung und das Zuhause, ein Haus, einen Unterschlupf. Er brauchte nichts. Er brauchte nur den göttlichen Willen. Buchstäblich. Für die Erhaltung seiner physischen Natur brauchte er nicht die natürlichen Gegenstände. Es war der göttliche Wille alles für ihn. Er war seine Speise, seine Nahrung, sein Bett, seine Ruhe. In ihm fand er alles. Es war gerecht, da er aus uns hervorgegangen war und als unser geliebter Sohn in unserem Wollen lebte, dass er von dem Unsrigen lebte. Und dieses Wollen sollte für alles aufkommen, was er brauchte. Der göttliche Wille kommt für alles auf. Und das ist das Wunderbare, was uns im Reich des göttlichen Willens erwartet. Wir werden nicht mehr geknechtet sein von diesen natürlichen Bedürfnissen. Wir werden nehmen, wir werden essen, wir werden die natürlichen Dinge genießen. Aber unser Leben wird nicht mehr an ihnen hängen. Unser Leben wird am Willen hängen, der diese Geschöpfe erschaffen hat, der diese Speisen erschaffen hat und der in ihnen lebt. Er ist die Substanz, von der wir leben. Der göttliche Wille ist die Substanz, von der der Mensch lebt. Es ist nicht das Brot oder der Käse oder die Wurst. Der göttliche Wille ist die Substanz. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist derjenige, der alles erschaffen hat. Er ist der, von dem wir leben, in dem wir leben. Also welche Wunder werden uns hier erwarten? Und doch werden wir genießen. Früchte, sagt Jesus, es wird Früchte geben, von denen wir noch keine Ahnung haben, die jetzt noch gar nicht existieren, obwohl die Samen vorhanden sind. Aber diese Samen können nicht aufgehen, weil die Erde nicht von einer geeigneten Beschaffenheit ist, die gefallene Erde, die Schöpfung, die unter der Knechtschaft des gefallenen Menschen liegt. Und hier sagt Jesus auch weiter, folglich, als er in seinem Wollen leben wollte, Adam in seinem menschlichen Willen, brauchte er alles, brauchte er. Es war lebensnotwendig plötzlich geworden. Denn das menschliche Wollen hat nicht die Macht, für alle Bedürfnisse aufzukommen. Das menschliche Wollen hat nicht die Macht. Der Mensch kann nicht aus sich selber leben, sich aus sich selber ernähren, sein Leben erhalten und schützen und für sich sorgen. Der Mensch kann das nicht. Das finden wir auch in der Bibel so oft, wenn Jesus sagt, wir sind wie die Reben am Weinstock. Wir können ohne ihn nichts tun. Ohne Jesus, ohne ihn können wir nichts tun. Wir haben nicht diese Macht und diese Kraft. Diese Macht ist allein im göttlichen Willen, in Gott. der göttliche Wille, der sich uns durch Jesus wieder mitteilt und schenkt. Also das menschliche Wollen hat nicht die Macht, für alle Bedürfnisse aufzukommen, noch die Quelle der Güter in sich. Er kann sie nicht in sich fassen, diese Quelle der Güter. Deshalb war er gezwungen, sich mit Mühe die zum Leben notwendigen Dinge zu verschaffen. Im göttlichen Willen besitzen wir die Quelle aller Güter. Er hat die Macht, für alle Bedürfnisse zu sorgen, der göttliche Wille. Deshalb sind wir im göttlichen Willen im Reich. Wenn das Reich kommen wird, werden wir nicht gezwungen sein, uns mit Mühe die lebensnotwendigen Dinge zu verschaffen. Denn dann wird es so sein, wie Jesus von sich sagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Das heißt, wir werden in allen Dingen den göttlichen Willen erkennen. Wir werden in der Nahrung, in der Kleidung, in allen Dingen werden wir den göttlichen Willen erkennen und ihn werden wir nehmen, weil wir nur von ihm leben werden. Wir werden nicht von der Erde leben, wir werden von der Sonne, von der ewigen Sonne des göttlichen Willens leben. Die Katastrophe des Sündenfalls wird von den Kirchenvätern ja auch eingehend betrachtet und behandelt. Zum Beispiel lehrte der heilige Augustinus, wir wollten selbst Gott sein, als wir von ihm abfielen, als wir auf den Verführer hörten. Also wir wollen nicht von Gott alles empfangen, sondern aus uns selbst heraus Gott sein. Wir sollten durch das Gnadenwirken Gottes göttlich werden. Hier spricht er den Willen Gottes aus. Durch das Gnadenwirken Gottes sollten wir göttlich werden. Durch Teilnahme. Wir sollten an seinem göttlichen Leben teilnehmen. Das ist das innergöttliche Leben. Diese Art Intraoperatio, die wir auch bei Thomas von Aquin erklärt finden, die auch in den Schriften der Luisa Picaretta im Jahr 1924 zweimal erwähnt wird. Durch das Gnadenwirken Gottes sollten wir göttlich werden, durch Teilnahme an der Ad Intraoperatio, am innergöttlichen Wirken. So sollten wir göttlich werden, nicht durch Abfall. Abfall bedeutet eben, sich von Gott trennen und aus sich selbst heraus tun und machen und leben wollen. Der Mensch lebt von Gott. Adam hat das ganz klar erkannt. Gott ist sein Leben. Er war für ihn alles. Und beim Sündenfall war er so weit gekommen, dass er ohne Gott leben wollte. Am Anfang hat er genau erkannt, von ihm kommt alles. Von ihm hat er alles empfangen. Gott hat ihm den Herzschlag gegeben, gibt ihm den Herzschlag, den Atem, den Schritt, alles, alle Kenntnisse. Gott hat ihm auch seine ersten Akte gezeigt. Das Atmen, den Herzschlag, die Bewegung seiner Hände, den Gebrauch seiner Füße, den Gebrauch seiner Zunge, die Sprache, Musik, Gesang. Adam hat das ganz klar gewusst. Und dann ist er aber doch so weit von Gott abgefallen oder hat sich innerlich so weit entfernt, dass er sich so weit verstiegen hat. Die Verführung Evas setzte dem Ganzen die Krone auf. Adam ging so weit, er wollte ohne Gott atmen und seinen Herzschlag tun. Er wollte seine Akte ohne Gott tun, wo er doch ganz klar gewusst hat, dass alles von ihm kommt. Es gibt auch Stellen, die das klar zur Sprache bringen, wo Jesus erklärt, Adam praktisch, er wollte ohne Gott atmen und seinen Herzschlag tun. Also er hat sich abgetrennt von seinem innersten Lebensquell. Das ist ein geistiger Selbstmord, das ist ein glatter Selbstmord, würde man sagen. Jesus erzählt auch, wie Adam gelitten hat dann unter den Folgen. Er hat das sicher nicht so abschätzen können, welche Folgen das haben wird, dieser sein Akt, diese Handlung des Ungehorsams, eine verbotene Frucht zu nehmen. Was ist das für eine große Prüfung, meint man. Es gibt im Paradies viele Bäume und einen soll er nicht anrühren. Einfach nur, damit Adam seinem Schöpfer, seinem Vater, die Treue, die Liebe beweist durch eine kleine Prüfung, dass er seinen Willen tut, dass er in ihm bleiben will, dass er ihn anerkennt, eben dass er ihn liebt. Und er hat wohl kaum abschätzen können, welche Folgen das für ihn haben wird, wenn er sich zurückzieht von Gott, wenn er jetzt meint, ja, ich kann das aus mir selber tun, ich will dich nicht, ich brauche dich nicht und deine Gaben, so ähnlich ist das auch formuliert im Buch des Himmels. Jesus erzählte Luisa, dass Adam jedes Mal, wenn er versuchte, seinen Kindern vom göttlichen Willen zu erzählen, kein Wort hervorbrachte und in Tränen ausbrach. Zum Beispiel am 17. September 1926 wird das erwähnt. Oder ist es auch die einzige Stelle? Weiß ich jetzt nicht genau, aber jedenfalls ist diese Stelle ein Dokument dafür, dass Adam gar nicht in der Lage war, über seinen Unschuldszustand zu sprechen. Der Schmerz hat ihn überwältigt. Aber es war auch ein anderer Grund. Es war ja sein Intellekt geschwächt und verdunkelt und sein Gedächtnis. Durch den Sündenfall haben sich diese Wolken des menschlichen Willens um die Seele des Menschen gelegt. Er konnte das Licht Gottes nicht mehr klar erkennen. Er war nicht mehr in der Lage, über das zu sprechen, was für ihn vorher selbstverständlich gewesen war, was sein Leben gewesen war. So weit hat er sich von Gott entfernt. Adam konnte nicht mehr gut machen, diese Sünde, so sehr er es auch bereut hat, weil ihm ja der göttliche Charakter, die Teilnahme am göttlichen Leben gefehlt hat. Er selber für sich allein, er war ein bloßes Geschöpf. Er konnte nicht mehr diese Verbindung herstellen zu Gott. Die Distanz war einfach zu groß. Sie war buchstäblich unendlich. Am 11. Februar 1926 sagt Jesus, wie Adam sich mit diesem Akt des Ungehorsams ein Übel zugezogen hat, aus dem er sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Mit dem Rückzug aus dem göttlichen Willen setzte sich Adam selbst von seinem Schöpfer in eine Entfernung. Er setzte sich auf eine Distanz. Diese Distanz schwächte ihn, machte ihn ärmer und brachte ihn in völlige Unordnung, womit er in allen Generationen Unordnung hervorbrachte. Denn, er erklärt jetzt den Grund, warum in allen Generationen, wenn einmal das Übel an der Wurzel ist, dann ist der ganze Baum gezwungen, die bösartigen Wirkungen und schlechten Säfte aus der Wurzel zu empfangen. Wir wissen das aus der Schöpfungsordnung in der Natur. Wenn ein Baum von der Wurzel her krank ist, dann ist der ganze Baum krank. Und es ist ja dann auch so, dass dieses Übel sich immer mehr auswirkt mit der Zeit, je größer der Baum wird. Es ist ja dann oft so, dass die Bäume sterben, wenn sie von der Wurzel her krank sind. Am 12. Oktober 1926 beschreibt Jesus, wie es Adam nach dem Sündenfall ergangen war in seinem Umgang mit Gott, seinem Schöpfer, der ihn so sehr liebte und den er auch so sehr geliebt hat, der sein ganzes Augenmerk war, der seine ganze Liebe, seine Freude, seine Seligkeit bildete, so dass er nur Gott sah und für nichts sonst ein Auge hatte. Ja, da fällt mir jetzt auch ein, wie Adam langsam sich von Gott entfernte. Es war, irgendwo habe ich das gelesen, auch im Buch des Himmels, die Liebe kühlte ab, die Liebe zu Gott kühlte ab. Er wurde unaufmerksam für die Liebe Gottes. Das fing ganz klein an, unmerklich, völlig unmerklich, scheinbar völlig bedeutungslos. Und diese Unaufmerksamkeit, dieses Abkühlen der Liebe, dieses Übel nahm immer mehr zu. Er war immer noch im göttlichen Willen, im Reich. Solange er nicht sündigte, war er im Reich. Aber die Liebe war schon abgekühlt, das heißt, der Adam in seinen ersten Jahren, in seiner ersten Zeit, war ganz Liebe und dann wurde die Liebe immer geringer. Es ist anzunehmen, dass bei Eva das Gleiche geschah oder sogar noch schlimmer, weil ja sie es war, die dann Adam verführte. So ist auch anzunehmen, dass der Teufel vor allem bei Eva angesetzt hat und nicht so sehr bei Adam, weil er wusste, wenn er Eva bekommt, dann wird er den Adam auch zu Fall bringen. Weil Adam ohne die Unterstützung Evas, er verliert die Stütze, eine ganz wichtige Stütze in Eva. Wenn Eva Gott nicht mehr so liebt, wenn sie ihre Augen auf die Geschöpfe richtet und diese Liebe abkühlt bei Eva, dann, wir wissen das ja, der schlechte Einfluss eines Menschen kann den anderen dann auch leicht von Gott abbringen, vom Guten abbringen. Und so sagt Jesus am 12. Oktober 1926, wie der unschuldige Adam mit Gott verkehrt hat und wie es dann nach dem Sündenfall war. Weißt du nicht, dass Adam, solange er sich als erstgeborener Sohn meines Willens bewahrte, und daher den Vorrang über alles hatte, oft von mir besucht wurde. Also Gott besuchte ihn oft. Mein Wille, der in ihm regierte, stellte ihm alle notwendigen Gesinnungen zur Verfügung, das heißt diese innere Haltung, um mit mir Umgang zu pflegen, als Sohn, der den Trost seines Vaters bildet. Als Sohn, der Mensch hat genau gewusst, er hat es erlebt, es war für ihn selbstverständlich, ich bin das Kind meines Schöpfers, eines Gottes. Und ich bilde seinen Trost, ich bin seine Freude. So sprach ich mit ihm wie mit einem Sohn, und er mit mir wie mit seinem Vater, so vertraut. Als er sich aus meinem Willen zurückzog, verlor er den Vorrang. Er verlor seine Stellung, er fiel auf einen tieferen Ort, er verlor die Erstgeburt, und damit verlor er alle meine Güter. Er fühlte nicht mehr die Kraft, meine Gegenwart ertragen zu können. Er war Gott unähnlich, er war entstellt, er konnte den Blick Gottes nicht mehr ertragen. Und Jesus sagt hier, ich fühlte mich nicht mehr von einer Anziehungskraft und vom göttlichen Willen hingezogen, zu ihm zu gehen. Denn Adam war ihm nicht mehr ähnlich, er war hässlich, es war ein schmerzlicher Anblick für Gott, ein unwürdiger. Jesus sagt, weil alle seine Bande mit mir gebrochen waren, alle seine Bande waren gebrochen, stand ihm nichts mehr zu, noch sah er mich unverhüllt. Er konnte das Angesicht, den Anblick Gottes nicht mehr ertragen. Er war ihm unähnlich. Er war seiner nicht mehr würdig. Ja, der Hauptgrund ist ja der, weil er den göttlichen Willen nicht mehr besaß, weil er das Band der Einheit nicht mehr besaß, weil er die göttlichen Eigenschaften nicht mehr empfing. So konnte er Gott nicht mehr unverhüllt anschauen, sondern unter Blitzen und im Schatten meines Lichtes, in demselben Licht meines Willens, das er abgelehnt hatte. Am 6. September 1923 erzählt Jesus, was ich vorhin erwähnt habe. Willst du tatsächlich wissen, weshalb Adam sündigte? Er sagt hier, weil er vergessen hatte, dass ich ihn liebte, und er vergaß, mich zu lieben. Also Adam hat vergessen, dass Gott ihn liebte. Das zeigt schon an, dass er nicht mehr so aufmerksam gewesen war. Er hat die Liebe Gottes vergessen. Das sagt eigentlich viel aus. Und Adam hat vergessen, Gott zu lieben. Dies war der erste Same seines Falles. Wenn er daran gedacht hätte, dass ich ihn sehr liebe und dass er verpflichtet war, mich zu lieben, hätte er sich nie dafür entschieden, mir ungehorsam zu sein. Denn zuerst hörte die Liebe auf, dann begann die Sünde. Die Sünde, ein Akt des Ungehorsams gegen den ausdrücklichen Willen Gottes. So ist diese Sünde, diese Ursünde, die Erbsünde, die sich daraus ergibt, die Ursünde ist die größte Beleidigung Gottes, die es gibt. Am 6. August 1938 sagt Jesus, deshalb kann es kein größeres Leid geben, das mir eine Seele zufügen könnte, als wenn sie sich aus meinem Willen entfernt. Also eine Seele, die im göttlichen Willen lebt, die diese Gabe besitzt und sich aus diesem Reich entfernt, die diese Gabe zurückweist, das ist die größte Beleidigung Gottes, die es gibt. Mehr als jede andere Beleidigung, die ein Mensch im Stand der Erbsünde begehen könnte. Da gibt es ja die schlimmsten Verbrechen, Grausamkeiten, Mord, Betrug, Raub, wir wissen es ja. Alle diese Vergehen sind nicht so schlimm wie dieser Akt einer Seele, die im Reich des göttlichen Willens lebt, die die Gabe besitzt und diese Gabe zurückweist. Jesus erklärt auch warum. Denn ich fühle mich in allen geschaffenen Dingen beleidigt. Das ist eine Beleidigung, die Gott nur zugefügt werden kann von einer Seele, die die Gabe besitzt und diese Gabe zurückweist. Gott fühlt sich durch einen solchen Akt, wie Adam ihn getan hat beim Sündenfall, in allen geschaffenen Dingen beleidigt. Mein Wollen befindet sich überall. Ist ja klar, wir wissen, der göttliche Wille befindet sich überall. Und ich fühle die Beleidigung, das ist die logische Folge, in der Sonne, im Wind, im Himmel, sogar in meiner Brust. Die große Gabe des menschlichen Willens, die ich dem Geschöpf gab, damit es diese für einen Austausch der Liebe und des Lebens zwischen mir und ihm gebrauchen sollte, jetzt in eine tödliche Waffe verwandelt zu sehen, um mich zu beleidigen, welch ein Leid. Also die größte Gabe, die der Mensch besitzt, ist sein eigener freier menschlicher Wille. Und wenn der Mensch diese Gabe gebraucht, um Gott zu beleidigen, das ist für ihn das Schlimmste. Am 28. Januar 1926 erklärt Jesus, nach der Sünde stieg Adam vom Stand des Sohnes herab und erniedrigte sich in den Stand des Dieners. Das ist es ja, was wir jetzt kennen. Wir befinden uns im Reich des menschlichen Willens, im Reich der Erlösung, befinden wir uns immer noch gewissermaßen in einem Stand des Dieners. Grignot von Montfort bringt das ja auch klar zum Ausdruck. Wir sind Diener Gottes. Die Heilige Schrift ist voll davon. Jesus hat uns dann Freunde genannt, sogar Kinder, weil er sagt, als Auferstandener dann, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Aber wir sind immer noch nicht wiederhergestellt. Paulus drückt diese Wahrheit aus, wenn er sagt, wir sind an Kindesstatt als Adoptivkinder angenommen. Also wir verstehen uns vor Gott immer noch gewissermaßen als Diener, weil wir eben diese unsere Unwürdigkeit, unsere Unähnlichkeit wahrnehmen. Als Adam mit dem höchsten Willen brach, trat von ihm die göttliche Kraft aus, die Herrschaft, die Anziehungskraft, der himmlische Duft. Deshalb gaben seine Akte nichts Göttliches mehr ab, sondern sie füllten sich mit einem menschlichen Empfinden. Und das ließ ihn die Anziehungskraft verlieren, das menschliche Empfinden. Gott fühlte sich nicht mehr verwundet von Adam, im Gegenteil, diese Akte Adams versetzten ihn in eine Entfernung von uns und uns von ihm. Es bedeutet nichts, dass Adam dieselben Akte wiederholte, die er vor der Sünde tat. Es waren nicht mehr Akte im göttlichen Willen. Am 24. November 1935 enthüllte Jesus, welche schwerwiegenden Folgen der Sündenfall für Adam hatte und damit auch für seine Kinder. Meine Tochter, die Liebe in Adam war vor der Sünde vollkommen vollständig. Das habe ich vorhin angedeutet mit den Akten. Die Akte waren vollkommen, ohne menschliche Einflüsse und sie waren vollständig. Sie schlossen Gott und alle seine Akte ein. Mein Wille hielt sein Leben auf eine Weise, dass er ihn, also meinen göttlichen Willen, mehr fühlte als sein eigenes Leben. So hingerissen, so fasziniert, so in Ekstase war Adam in Gott. Als er sündigte, zog sich das Leben meines Fiat zurück und das Licht ist ihm geblieben. Das heißt, das Licht hat Gott nicht ganz zurückgezogen, denn ohne ihn konnte er nicht leben, er wäre ins Nichts zurückgekehrt. Also für Adam blieb ein gewisses Quantum von Licht, aber das Leben des Fiat, das zog sich zurück, das hat er verloren. Bei seiner Erschaffung machten wir es wie ein Vater, der seine Güter und sein Leben mit seinem Kind in Gemeinschaft setzt. Nun zwangen aber der Ungehorsam und die Rebellion Adams gegen seinen Vater, diesen, ihn voll Kummer aus seiner Wohnstätte, aus seinem Zuhause zu verjagen, damit er nicht mehr die Güter und auch nicht das Leben mehr gemeinsam mit seinem Vater besitze. Das ist jetzt ein Bild dafür, was geschehen ist beim Sündenfall. Doch seine Liebe ist so groß, er ließ es ihn nicht an den nötigen Dingen fehlen, an den lebensnotwendigen Mitteln. Denn er weiß, wenn sich der Vater zurückzieht, dann ist das Leben des Kindes zu Ende. So machte es mein göttlicher Wille. Er zog sein Leben zurück, aber er hinterließ sein Licht als Hilfe und Stütze und notwendiges Mittel, damit sein Kind nicht ganz zugrunde geht. Aber es waren mit dem Zurückziehen seines Lebens, nicht seines Lichtes, seines Lebens, alle Dinge und Werke Gottes für den Menschen verschleiert. Das ist der Grund, weshalb der Mensch nicht mehr klar erkennen kann. Er kann Gott nicht erkennen, seine Werke, seine Gegenwart, sein Wirken, die Art seines Wirkens in der Schöpfung, in sich selbst. Er kann nicht mehr klar sehen. Er selbst war mit seiner Intelligenz, mit seinem Intellekt, dem Gedächtnis, dem Willen, wie verschleiert, wie diese unglücklichen Sterbenden, deren Pupille mit einem dünnen Schleier bedeckt wird. Sie sehen das Leben des Lichts nicht mehr klar. Sie haben das Licht noch, aber sie sehen sein Leben nicht mehr klar. Der Eintrag aus dem Band 27 vom 12. August 1929 ist hochinteressant, denn hier enthüllt Jesus so etwas wie das Motiv für Adam, das Motiv des Sündenfalls. Er wollte nämlich nicht mit dem göttlichen Willen atmen oder sein Herz schlagen lassen, nicht vom göttlichen Willen belebt werden, sondern er wollte das mit seinem eigenen menschlichen Willen tun. Am 12. August 1929 sieht Luisa bei ihrem Rundgang etwas wie einen schwarzen Punkt inmitten der Schöpfung, die voller Licht und Pracht und Schönheit und Herrlichkeit war. Und dieser schwarze Punkt, der ist so unpassend, so hässlich inmitten dieser Schönheit. So beginnt sie auch mit ihrem Eintrag, wie sie dieses Erlebnis, diese Erfahrung beschreibt. Ich machte meinen Rundgang im göttlichen Wollen und mein guter Jesus, der mich aus meinem Körper herauszog, ließ mich die ganze Schöpfung im Akt sehen, wie sie aus seinen schöpferischen Händen heraustrat. Möglicherweise war das in der Nacht, denn das war die Zeit, wo sie plötzlich überrascht wurde von diesem Leidenszustand oder todesähnlichen Zustand, wie sie auch sagt, wo Jesus sie aus ihrer Seele, aus ihrem Körper herausholte, und sie machte die Rundgänge gemeinsam mit ihm durch die ganze Schöpfung. Er führte sie einmal dorthin, einmal dahin, einmal zur Erschaffung des Universums, dann zum Sündenfall Adams, was oft geschah, oder zu Abraham und seinem Opfer und solchen Höhepunkten in der Geschichte Gottes mit dem Menschen. Also sie wurde aus ihrem Körper herausgezogen von Jesus selber, und er zeigte ihr die ganze Schöpfung im Akt, wie sie aus seinen schöpferischen Händen heraustrat. Jedes Ding trug das Zeichen der schöpferischen Hand seines Schöpfergottes. Deshalb war alles vollkommen, von einer bezaubernden Schönheit. Jedes geschaffene Ding wurde von lebendigem Licht belebt. Das haben wir vorhin gehört. Beim Sündenfall hat Adam das Leben des Lichtes verloren. Also es ist ein lebendiges Licht. Das Licht hat er behalten, aber beim Sündenfall ging das Leben verloren, dieses Lichtes. Und in der Schöpfung, bei der Erschaffung, wurde jedes geschaffene Ding von lebendigem Licht belebt. Entweder als natürliche Eigenschaft, die ihm von Gott verliehen wurde, oder indirekt durch eines, das es besaß. Alles war Licht und Schönheit. Doch inmitten von so viel Licht und Zauber der Schönheit konnte man einen schwarzen Fleck sehen, der so hässlich aussah. Besonders da er inmitten so vieler, so schöner, majestätischer und strahlender Werke war. Dieser schwarze Fleck erregte Schrecken und Mitleid, denn es schien, dass Gott ihn in seiner eigenen Natur nicht schwarz, sondern schön erschaffen hatte. Mehr noch, es war eines der schönsten Werke, das vom höchsten Wesen erschaffen worden war. Doch während ich das sah, sagte mein stets liebenswürdiger Jesus zu mir: Jetzt kommt die Erklärung zu diesem Bild, zu dieser Schau. Meine Tochter, alles, was von uns in der Schöpfung getan wurde, bleibt stets im Akt getan zu werden. Also alles, was Gott tut, bleibt stets im Akt, die Erschaffung der Schöpfung. Der Akt des Erschaffens selbst bleibt im Akt, als ob wir ständig im Akt wären, es zu tun. Und dann erklärt er, warum. Das ist unsere schöpferische Kraft. Wenn sie ein Werk tut, dann zieht sie sich nie zurück. Sie bleibt in seinem Inneren. Also die schöpferische Kraft Gottes bleibt in seinen Geschöpfen als immerwährender Akt des Lebens. Das ist dieser Akt des Lebens, den alle Geschöpfe besitzen. Deshalb ist die Schöpfung auch unzerstörbar und unvergänglich. Sie kann gewandelt werden, sie kann ihr Aussehen ändern für die Augen des Menschen, der durch den Sündenfall ja auch einen anderen Blick auf Gott, auf sich selber und auf die Schöpfung bekommen hat. Aber die Geschöpfe in sich selbst sind ein immerwährender Akt. Sie können nicht zerstört werden, sie können nicht zugrunde gehen, weil Gott selber sein Leben in sie hineingelegt hat. Die schöpferische Kraft Gottes lebt in ihnen. Sie ist das Leben der Geschöpfe. Und die schöpferische Kraft Gottes ist ewig. Sie bildet in ihm ihren kontinuierlichen Herzschlag. Also die schöpferische Kraft Gottes bildet im Geschöpf den kontinuierlichen Herzschlag und seinen ununterbrochenen Atem. Deshalb bleibt sie in ihm stets im Akt, es ständig zu tun. Die schöpferische Kraft bleibt im Akt. Sie hat einen Herzschlag und sie hat einen Atem in jedem Geschöpf kontinuierlich. Und das wird von der menschlichen Natur beinahe oder quasi symbolisiert. Wir haben ja wirklich einen Herzschlag und einen Atem. Als sie einst geformt wurde, begann ihr Leben mit dem Herzschlag und dem Atem. Und aus der Lebensnotwendigkeit heraus muss die menschliche Natur atmen und ständig pochen. Sonst hört das Leben auf. Jesus sagt weiter: Wir sind von unseren Werken untrennbar. Wir lieben sie so sehr, dass wir unsere Wonne finden, sie ständig zu tun. Wenn Gott etwas tut, und was Gott tut, das tut er gerne, das tut er mit Liebe, das tut er auch ständig, er ändert sich nicht. Und deshalb, weil Gott sie ständig tut, seine Werke, sagt er. Deshalb bewahren sie sich majestätisch, schön und frisch, als ob sie auf der Stelle, in diesem Moment, den Beginn ihres Lebens empfangen würden. Sieh sie dir an, wie schön sie sind. Sie sind die Erzähler unseres göttlichen Wesens und unserer immerwährenden Glorie. Die Geschöpfe erzählen uns so viel von Gott, von seiner Liebe, von seinem Wesen. Und dann kommt er zu sprechen auf diesen Punkt, den die Luisa sah, der sie so erschrak. Doch inmitten von so viel unserer Glorie, hier ist der schwarze Fleck des menschlichen Willens. Wir liebten den Menschen mit größerer Liebe, so statteten wir ihn mit einem freien Willen aus. Und jetzt kommt's. Und doch wollte er, indem er seinen menschlichen Willen missbrauchte, in seinem menschlichen Willen atmen und sein Herz schlagen lassen. Er wollte nicht den Herzschlag mit dem Herzen Gottes, er wollte nicht mit dem Herzschlag Gottes leben. Er wollte nicht, dass der Herzschlag Gottes in seinem Herzen pochte, sondern er wollte seinen eigenen Herzschlag. Und deshalb veränderte er sich ständig. Von da an durch den Sündenfall hat sich der Mensch ständig verändert, bis zu dem Punkt schwarz zu werden. Also er wurde anscheinend nicht sofort schwarz, sondern durch diese ständige Veränderung. Man kann sich das auch vorstellen, ein kleines Kind, wenn das Farben durcheinander, Farben in die Hände bekommt, dann patzt es einmal dahin, einmal dorthin und in diesen Farbtopf gibt es das hinein und jenes hinein und die Farbe, die wird immer unkenntlicher, immer hässlicher, bis hin zum Schwarzen. Und dieser Punkt verlor seine Schönheit und Frische am Ende ganz. Und er kommt so weit, das göttliche Leben in seiner menschlichen Natur zu verlieren. Also mit diesem Schwarzwerden, diese ständige Veränderung, es ist ein ständiger Verlust von göttlichem Leben. Dieser ständige Verlust mündet und endet schließlich darin, dass der menschliche Wille das göttliche Leben ganz verliert in seiner Natur. Wer wird die dichte Verfinsterung des menschlichen Willens in die Flucht schlagen? Es ist nicht schwer zu erraten. Wer wird ihm die Frische, die Schönheit seiner Erschaffung zurückgeben? Es ist der göttliche Wille. Aber noch genauer, Jesus sagt hier, es sind die Akte, die in unserem göttlichen Willen getan werden. Durch diese Akte nimmt der menschliche Wille die Akte, die er im göttlichen Willen tut, sukzessive, Stück für Stück, Schluck um Schluck, das Leben des göttlichen Willens wieder auf. Diese Akte, sie werden Licht sein, das die Dunkelheit zerstreuen wird, und Hitze, die ihn, den menschlichen Willen, mit ihrer Wärme formen wird. Sie wird in ihm, diese Hitze des göttlichen Willens, die Wärme, wird in ihm, im menschlichen Willen, alle schlechten Säfte zerstören, die ihn hässlich gemacht haben. Die in meinem Willen vollbrachten Akte werden die Wende sein für alle menschlichen Akte. Also buchstäblich eine Wende. Die menschlichen Akte haben sich immer mehr entfernt von Gott, haben den Menschen auf immer größere Entfernung, auf Distanz gesetzt von Gott, ihn immer unähnlicher gemacht. Und die Akte, die er jetzt aber wieder im göttlichen Willen tun kann, werden die Wende herbeiführen. Die menschlichen Akte werden wieder sozusagen geordnet, rehabilitiert, wiederhergestellt. Sie werden die Wende sein für alle menschlichen Akte, die mit dem menschlichen Willen getan worden sind. Es braucht eine Wiederherstellung. Alles, was im menschlichen Willen getan wurde, muss irgendwie repariert, wieder gut gemacht, gesühnt werden, wiederhergestellt werden. Also die vollkommene Sühne wird diese sein, die vollkommene Sühne für alle Sünden, wenn das Reich des göttlichen Willens inmitten der menschlichen Generationen wiederhergestellt wird. Das heißt eben Wiederherstellung, Wiedergutmachung, Sühne. So habe ich das auch lange nicht verstanden. Das ist mir auch erst vor kurzem klar geworden. Sühne heißt eigentlich nur das, es heißt Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands, der von Gott gewollt war. Die Ordnung, in der die Schöpfung erschaffen wurde. Und Jesus sagt hier weiter, diese Wende wird die Frische, die Schönheit, die Ordnung wiederherstellen, in welcher der menschliche Wille erschaffen worden ist. Und er sagt auch weiter, deshalb bedarf es vieler Akte, die vom Geschöpf in unserem göttlichen Wollen getan werden, um das Gegengift zu bereiten, so bezeichnet er es hier, weil das Gift der Sünde des Bösen hat den Menschen krank gemacht, entstellt, bis hin, es hat ihn ja fast umgebracht. Also dieses Gegengift, diese Sühne, diese Neuordnung im göttlichen Willen wird die Schönheit, die Frische wiederherstellen, und den entgegengesetzten Akt bilden zu all dem Bösen, das der menschliche Wille getan hat. Also die göttlichen Akte, die Akte im göttlichen Willen, bilden genau die Entgegensetzung zu den menschlichen Akten, zu den Sünden, zu dem Bösen. Dann, es ist ein Prozess, ist auch klar, ist gesagt, es sind viele Akte notwendig. Dann werden unsere Werke in der Schöpfung ganz schön aussehen. Der schwarze Fleck wird verschwinden und wird sich in einen Punkt verwandeln, den leuchtendsten, inmitten der Pracht unserer geschaffenen Werke. Und da denken wir auch wieder an diese Seelen, wo es heißt, sie sind die leuchtenden Punkte oder die leuchtenden Orte in der Welt. Das sind jene, die die Gabe des göttlichen Willens besitzen. In diesen Seelen hat sich dieser schwarze Punkt wieder verwandelt. Er hat die Wende erfahren durch diese vielen Akte im göttlichen Willen, sodass er wieder zu einem leuchtenden Punkt inmitten der Schöpfung werden konnte. Und unser göttlicher Wille wird die Herrschaft über alle einnehmen und wird auf Erden regieren, wie er es im Himmel tut. Wenn eine Seele die Gabe in Besitz genommen hat, ist das in dieser Seele bereits der Fall. Aber wir warten noch auf das Reich des göttlichen Willens, das die ganze Erde erfassen wird und umwandeln und umgestalten wird. Wo es eben sich dann erfüllt, dass auf Erden der göttliche Wille regieren wird, wie im Himmel, auf der ganzen Erde. Jesus sagt ja auch, dass die Überlebenden der Reinigung alle den göttlichen Willen annehmen werden. Die Kenntnisse werden auf der ganzen Erde verbreitet sein und begehrt sein. Er sagt weiter, sei deshalb aufmerksam, in meinem göttlichen Willen zu wirken, denn für jeden menschlichen Akt ist der göttliche Akt nötig. Also wirklich Sühne, Wiedergutmachung, Wiederherstellung. Der göttliche Akt, der das Böse, das vom menschlichen Willen getan worden ist, mit Macht niederschlägt, der diesen Akt reinigt und verschönert. Also die menschlichen Akte sind auch, ähnlich wie die göttlichen Akte, die wir im göttlichen Willen tun, unvergänglich. Aber ihnen fehlt so viel. Sie sind unvollkommen, sie sind mangelhaft, sie sind, ja, es können Akte der Sünde sein. Also sie sind schwarz, sie sind hässlich, wenn die Sünde darin ist. Und diese Akte, die sind ähnlich wie die Akte im göttlichen Willen, wie gesagt, unvergänglich. Nur müssen sie gereinigt werden. Und darum sagt er, das Böse muss niedergeschlagen werden, der Akt muss gereinigt und verschönert werden. Und noch dieser letzte Eintrag, den ich hier erwähnen möchte zum Thema des Sündenfalls, dieser wird uns aufzeigen, warum Gott diese Ordnung eingehalten hat nach dem Sündenfall. Es mussten so viele Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahrtausende verstreichen, bis Jesus kam, und dann hat es noch einmal 2000 Jahre gedauert, bis er seinen Willen, diese Gabe, offenbart hat, um diese Gabe wieder zurückzugeben an die Menschen. 27. Oktober 1929. In diesem Eintrag gibt es hochinteressante Zusammenhänge, die diese Ordnung, diese weise Vorsehung uns näher erklären. Luisa war wieder bei einem Rundgang beschäftigt und sie war dabei in einem Rundgang der Schöpfung. Ich folgte all den Akten, die vom göttlichen Fiat getan wurden, von Eden bis zum Herabsteigen des göttlichen Wortes auf Erden. Diese Strecke hat sie in diesem Rundgang zurückgelegt. Von Eden bis zum Herabsteigen zur Menschwerdung des Wortes Gottes. Doch während ich das tat, dachte ich mir, und warum kam das Reich des göttlichen Willens nicht auf die Erde, ehe der Sohn Gottes vom Himmel auf die Erde kam? Jesus hat ja oft in ihrer Seele, in ihrem Verstand Fragen angeregt, um sie beantworten zu können, weil er genau das ihr erklären wollte. Und mein guter Jesus ergriff die Gelegenheit anhand meiner Gedanken. Und hier sagt das ja auch. Oder vielmehr, es scheint mir, wenn er zu mir spricht, dass er mir die Überlegungen gibt und Zweifel und Schwierigkeiten in mir aufsteigen lässt und den Wunsch, viele Dinge über sein Reich zu wissen. Wenn er hingegen nicht zu mir sprechen will, ist mein Geist ruhig und ich bin unfähig, über irgendetwas nachzudenken. Ich gehe in seinem Licht durch die Akte des göttlichen Willens. Dann macht sie ihre Rundgänge in aller Ruhe. Aber hier in ihrem Geist ist diese Frage aufgestiegen und so kam mein liebenswürdiger Jesus aus meinem Inneren heraus und sagte zu mir. Er kam ja immer aus ihrem Inneren, wo er wohnte, wo er lebte. Meine Tochter, das Reich meines göttlichen Willens konnte nicht vor meinem Kommen auf die Erde kommen, denn es gab keine Menschheit, die die Fülle meines göttlichen Fiat besaß, soweit es für ein Geschöpf überhaupt möglich ist. Es gab keine Menschheit, die im göttlichen Willen lebte. Und da sie es nicht besaß, gab es kein Recht, weder in der göttlichen Ordnung noch in der menschlichen Ordnung. Also weder auf Seiten Gottes noch auf Seiten der Menschen. Der Himmel war verschlossen. Die zwei Willen, der menschliche und der göttliche, waren wie miteinander verfeindet. Der Mensch fühlte die Unmöglichkeit, ein so großes Gut zu erbitten. Er dachte nicht einmal daran. Aus Gerechtigkeit befand Gott sich auch in der Unmöglichkeit, es zu geben. Vor meinem Kommen auf die Erde waren Gott und das Geschöpf wie die Erde und die Sonne einander gegenüber. Die Erde besitzt nicht den Samen, die Saat, die den Spross bilden könnte, um die Pflanze zu bilden aus diesem Samen, und die Sonne findet diesen Spross nicht, sie kann auch die Wirkungen nicht mitteilen, die sie besitzt. Sie würde diese Wirkungen besitzen, um eine Pflanze bilden zu können und mit ihrer belebenden Kraft die Bildung dieser Pflanze zu formen. Also die Erde besitzt diesen Samen nicht, den sie brauchen würde, und die Sonne kann die Wirkungen, die sie zwar in sich hätte, aber sie kann sie nicht mitteilen, weil sie auf der Erde diesen Samen nicht vorfindet. So sind Erde und Sonne wie einander fremd. Man kann sagen, wenn sie Verstand hätten, wären sie miteinander verfeindet. Denn die Erde kann das Gut nicht hervorbringen und die Sonne kann es nicht geben. So war der Zustand der Menschheit ohne den Samen meines Fiat, also ohne diese Gabe des göttlichen Willens im Zentrum des menschlichen Willens. Und wenn kein Same da ist, dann ist es nutzlos, auf die Pflanze zu hoffen. Mit meinem Kommen auf die Erde aber bekleidete sich das göttliche Wort mit menschlichem Fleisch, und damit bildete das göttliche Wort den Spross am Baum der Menschheit, diesen Samen, diesen Keim, dieses Reis, Jesse, wie wir es aus der Bibel wissen, aus dem Buch Jesaja. Meine Menschheit stellte sich als Same dem ewigen Wort zur Verfügung. Also diese Menschheit Jesu war dieser Same, der nötig war. Inmitten der Menschheit gab es jetzt einen Menschen, der das ewige Fiat, den göttlichen Willen, besaß. Jesus besaß diesen Samen. Und mein göttlicher Wille bildete den neuen Spross mit meinem menschlichen Willen. Es war ein menschlicher Wille, der den göttlichen Willen besaß in Jesus. Von hier aus war ich das Haupt aller menschlichen Generationen. Und es begann das Recht auf beiden Seiten, auf menschlicher und göttlicher Seite. Um das Reich meines göttlichen Willens empfangen zu können für die Menschen und für Gott, um es geben zu können. Es wurde eine Aufpfropfung vorgenommen. Aber Jesus erklärt hier, es wird nicht sofort die Kraft der neuen Säfte assimiliert, sondern nach und nach. Wir wissen das auch aus der Gärtnerei, wenn Bäume veredelt werden. Deshalb gibt die Pflanze zu Beginn nur wenig Früchte. Sie muss erst wachsen. Doch wenn sie sich ausgestaltet, nehmen die Früchte zu. Sie werden größer, sie werden schmackhafter, bis der ganze Baum gebildet wird, beladen mit Zweigen und Früchten. Und so ist die von mir vorgenommene Aufpfropfung am Baum der Menschheit. Deshalb, Jesus erklärt hier, hat es 2000 Jahre gedauert. Ungefähr 2000 Jahre sind vergangen und die Menschheit hat noch nicht alle Säfte von meinem Reis aufgenommen. Doch es besteht Grund zur Hoffnung, denn der Same, das Reis, ist da. Und deshalb kann das Geschöpf darum bitten, was jetzt möglich ist. Vorher, vor seiner Menschwerdung, war es nicht möglich, es war kein Same hier. Aber jetzt kann die Menschheit um die Gabe bitten, aufgrund der Menschheit Jesu. Gott findet sich in der Möglichkeit, es zu geben, denn meine Menschheit ist da, die meinen göttlichen Willen von Natur aus besitzt. Maria besaß ihn aus Gnade, Adam besaß ihn aus Gnade, Jesus besaß ihn von Natur aus. Deshalb ist alles, was ich in der Erlösung tat, nichts anderes als Vorbereitung, Bewässerung, Kultivierung, um dieser himmlischen Aufpfropfung die Entwicklung zu geben, die zwischen den beiden Willen vorgenommen worden ist, zwischen dem menschlichen und dem göttlichen. Das ganze Werk der Erlösung, das wir aus der Heiligen Schrift und von der Überlieferung her kennen, ist also eine Vorbereitung, eine Bewässerung, eine Kultivierung für dieses Reis, für diesen Samen, der da eingepflanzt wurde in die Mitte der menschlichen Generationen. Wie sollte also das Reich meines göttlichen Willens vor meiner Ankunft auf Erden kommen, wenn der Spross fehlte? sein wirkender Akt in der Seele und sein erster Akt im Akt des menschlichen Wirkens. Es war gar nicht möglich. Mein göttlicher Wille dehnte sich zwar überall aus, seine Herrschaft, aber im menschlichen Willen war er nicht da, er war nicht Lebensprinzip. Er war schon da, aber nur durch seine Macht und Unermesslichkeit. Es kann ja nichts und auch kein Mensch existieren ohne den göttlichen Willen, aber der göttliche Wille war nicht Lebensprinzip im gefallenen Menschen. Und daher eben diese Umstände zwischen Sonne und Erde. Die Sonne erfüllt die Erde mit ihrem Licht, verleiht ihr auch ihre Wirkungen, aber deswegen wird die Erde nicht zur Sonne und die Sonne wird nicht Erde. Es kommt zu keiner Verschmelzung. Jesus sagt hier, denn die Sonne und die Erde verschmelzen nicht miteinander. Auf eine Weise, er meint, was er mit Verschmelzung meint, erklärt er hier auch sofort. Sie verschmelzen nicht miteinander, auf eine Weise, dass die eine ihr Leben im anderen bildet. Die Sonne bildet nicht ihr Leben in der Erde, die Erde bildet nicht ihr Leben in der Sonne, solange der Mensch nicht die Gabe des göttlichen Willens besitzt. Deshalb bleiben sie stets Körper, die einander fremd sind und sich auch nicht ähnlich sehen. So sehr die Sonne auch die Erde erleuchtet und erwärmt und ihre wunderbaren Wirkungen mitteilt, bleibt sie doch Sonne und die Erde bleibt immer Erde. In diesem Zustand befand und befindet sich mein göttlicher Wille. Solange der Mensch nicht seinen Willen in meinen göttlichen Willen übergibt, kann mein göttlicher Wille nicht sein Lebensprinzip in den menschlichen Willen legen. Damit also diese Gabe in den menschlichen Willen hineinkommen kann, hineingelegt werden kann, muss der Mensch seinen Willen in den göttlichen Willen übergeben. Weihe an den göttlichen Willen. Ich gebe dir meinen Willen, gib du mir bitte deinen göttlichen Willen. Das ist die Verschmelzung. Sonst, wenn man das nicht tut, diesen Akt der Übergabe, der Hingabe des eigenen Willens, kommt es nicht zur Verschmelzung des einen mit dem anderen. Das Geschöpf wird immer Geschöpf bleiben, ohne Ähnlichkeit und das Leben seines Schöpfers in der Tiefe seiner Seele. Denn das kann nur mein göttliches Fiat bilden. Die Ähnlichkeit des Geschöpfs mit dem Schöpfer kommt nur durch das göttliche Fiat auf dem Grund der Seele. Und das Leben des Schöpfers, das Leben Gottes auf dem Grund der Seele, kommt nur durch das göttliche Fiat im menschlichen Willen. Deshalb wird immer eine Unähnlichkeit bestehen, ein Abstand, selbst wenn mein göttliches Wollen den menschlichen Willen erleuchtet und ihm seine wunderbaren Wirkungen aus seiner Güte und Großzügigkeit herausgibt und durch die Wirkung der Macht und Unermesslichkeit, die er von Natur aus besitzt. Der göttliche Wille kann nicht anders, als Gutes zu tun und Gutes zu wirken, Leben zu geben, Licht und Kraft. Aber wenn der menschliche Wille nicht das Leben des göttlichen Willens besitzt, dann empfängt er nur die Wirkungen, aber niemals die Quelle selbst. Er wird nicht zur Sonne. Umso mehr, als Adam, als er sündigte, jetzt kommt als Gegenstück zur Aufpropfung, die durch Jesus vorgenommen wurde, die erste Aufpropfung, die durch Adam vorgenommen wurde, als er sündigte. Umso mehr, als Adam bei der Sünde seinen menschlichen Willen tat und nicht nur den Holzwurm in der Wurzel des Baumes der Menschheit bildete, er fügte ihm nicht nur ein Übel hinzu, sondern außerdem, er fügte auch die Aufpropfung hinzu. Er fügte eine Aufpropfung hinzu. Er nahm nicht nur etwas weg, er schädigte und vergiftete nicht nur die Wurzel am Baum der Menschheit, sondern er machte etwas hinzu. Eine Aufpropfung, die all die schlechten Säfte mitteilte. Also was tat diese Aufpropfung? Sie teilte die schlechten Säfte mit. Die waren vorher nicht da. Durch diese Aufpropfung des Sündenfalls teilte Adam allen menschlichen Generationen, seinem Stammbaum, die schlechten Säfte mit, die dieser Spross Adams im Lauf der Jahrhunderte im Baum der Menschheit hervorbringen sollte. Zu Beginn kann eine Aufpropfung weder große Güter noch große Übel hervorbringen, sowohl bei Jesus als auch bei Adam. Bei beiden hat man am Anfang noch nicht viel gesehen, sondern nur den Beginn des Bösen oder des Guten. Denn Adam fügte den menschlichen Generationen nicht viel Böses zu. Er hat nicht viel Böses getan. Er nahm nur die Aufpropfung vor. Und doch war das die Ursache von Lawinen von Übeln. Er nahm die Aufpropfung vor, ein kleiner Akt, ein kleiner Schnitt. Etwas Kleines wurde hineingetan. Man sah nicht viel am Anfang, fast gar nichts vielleicht. Man sah schon viel. Adam hat das sehr wohl, sehr schnell erfahren. Er hat das Licht verloren, diese Einheit verloren. Aber die Sünden hat er selber noch nicht begangen. Er hatte nicht einmal eine Vorstellung von dem, was noch kommen würde. Aber diese Aufpropfung war die Ursache von Lawinen von Übeln. Umso mehr, es war nicht sofort zu sehen, sondern es dauerte seine Zeit, umso mehr, als er nicht sofort den entgegengesetzten Spross meines Kommens auf Erden hatte. Adam hat so lange warten müssen. Es mussten Jahrhunderte über Jahrhunderte vergehen. Er hat also diese Aufpropfung vorgenommen, die Übel haben sich vermehrt über Jahrhunderte und deshalb wuchsen die schlechten Säfte und die Übel vervielfachten sich. Und so konnte man nicht einmal an das Reich meines Willens denken. Also zur Zeit, als Jesus auf die Erde kam, war kein Gedanke daran, dass er das Reich des göttlichen Willens auf Erden begründen könnte. Die Menschheit war unfähig, sie war nicht vorbereitet, sie war nicht in der Lage. Doch als ich auf die Erde kam, bildete ich mit meiner Empfängnis den entgegengesetzten Spross am Baum der Menschheit. Also das ist es, was Jesus getan hat. Er hat die entgegengesetzte Aufpropfung vorgenommen, die Adam uns zugefügt hat, dem Stammbaum der Menschheit. Und die Übel, die schlechten Säfte, begannen aufzuhören. Also mit Jesus kam das Gegengift, die Übel, die mit Adam begonnen haben und über Jahrhunderte und 4 Jahrtausende überhand genommen haben, sind nun wieder durch die Aufpropfung Jesu langsam zurückgegangen. Und so sagte uns das ermutigende Wort, so besteht die volle Hoffnung, dass das Reich meines göttlichen Willens inmitten der menschlichen Generationen geformt wird. Die vielen Wahrheiten, die ich dir über mein göttliches Fiat mitgeteilt habe, sind Schlucke des Lebens. Manche von ihnen bewässern, manche kultivieren, andere lassen die Säfte für den Baum der Menschheit, der von mir aufgepfropft wurde, zunehmen, also diese guten, diese heilsamen Säfte, die durch die Aufpropfung Jesu jetzt ihren Kreislauf beginnen im Baum der Menschheit. Sie werden verteilt im Baum der Menschheit. Wenn das Leben meines göttlichen Fiat in den Baum meiner Menschheit eingetreten ist und den Spross gebildet hat, so besteht damit ganz Grund zur Hoffnung, dass mein Reich sein Zepter haben wird, also seine Herrschaft. Jesus hat die Aufpropfung vor 2000 Jahren vorgenommen und seitdem wächst das Leben des Guten, der Liebe, des göttlichen Willens in diesem Stamm der ganzen Menschheit. Daher ist es sicher, es ist nur eine Frage der Zeit, dass sein Reich kommen wird, das heißt sein Zepter haben wird, seine Herrschaft haben wird, seine gerechte Herrschaft und seine Befehlsgewalt inmitten der Geschöpfe. So sagt Jesus auch zu Luisa, wie es wir auch brauchen, bete deshalb und zweifle nicht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.